Ich habe in dieser Woche ein für mich aus meiner Perspektive sonderbare Erfahrung gemacht. Will ich euch kurz daran teilhaben lassen. Der ein oder andere von euch weiß ja, dass ich so ein bisschen mit meinem Rücken Probleme habe. Und dann sollte ich am vergangenen Montag das erste Mal so zu einer Krankengymnastik gehen. Und das war in der Früh, also richtig ziemlich früh. Und dann musst du eben entsprechend früh losfahren, weil wenn dann da der Berufsverkehr kommt, dann braucht man doch relativ lang, um hier so herzukommen, ja. Und dann war das schon so, ich kam von Buxheim dann auf zur B13 und dann standen die da schon und dann ging das bis zum Audi-Kreisel vor, immer so im Schritttempo. Und ich merkte schon, wie ich echt nervös werde, ja, und wie das da so in mir drinne kribbelt. Und dann waren auch noch zwei Auffahrunfälle auf der Strecke. Und du denkst, da kommt dann eins zum anderen. Du schaffst das irgendwie nicht mehr pünktlich, zu diesem Termin zu kommen. Und ich merkte schon, wie ich so richtig unruhig und ungeduldig und grummelig werde, wie das bei Männern eben manchmal so ist. Ja, und dann habe ich es irgendwie gerade noch so geschafft, dort anzukommen, nachdem ich auch noch eine gewisse Zeit gebraucht habe, irgendwo einen Parkplatz zu finden, wo noch was frei war. Und dann komme ich da rein, ja, schönen guten Morgen, Weingart, ich habe jetzt gleich einen Termin hier. Und dann guckt sie da an ihrem Computer und dann, ja, hier sind sie falsch. Dann stehst du erst mal da, ne? Und wo, ich habe mich über mich selber gewundert. Wie entspannt ich plötzlich war, wie eine innere Ruhe in mir gewesen ist. Normalerweise so von meinem Naturell her neige ich doch eher auch mal so cholerisch zu reagieren und eine laute Stimme zu kriegen. Und so rein menschlich betrachtet hätte ich allen Grund gehabt zu sagen, in der E-Mail stand diese Adresse und Moser, Mecker, Mecker und so weiter. Und das habe ich alles nicht gemacht, seltsamerweise. Ich glaube, dass Gott mir geholfen hat, mich selber zurückzunehmen, entspannt zu sein. Die Leute, die da am Tresen saßen, die konnten schließlich nichts dafür. Ja, haben sich 50 Mal entschuldigt, sagt, einmal reicht auch, machen halt einen neuen Termin. Ja, und dann haben sie mir gleich einen neuen Termin gegeben und der war auch dann von der Uhrzeit deutlich besser, dass ich wesentlich entspannter da reinfahren konnte. Ich konnte dann sogar noch einen Parkplatz weiter weg parken und einen gemütlichen Spaziergang dort hinzumachen. Alles kein Problem. Manchmal vielleicht schon, aber in diesem Fall habe ich wirklich Gottes Hilfe erlebt. Wir sind ja unterwegs mit unserem wunderbaren Thema hier. Liebe XXXL, die Liebe ist größer als alles. Und wenn man die Bibel in einem Satz oder in einem kurzen Statement zusammenfassen könnte, dann in diesen Worten, Gott ist Liebe. Durch und durch Liebe. Und ich lese mit uns diesen Bibeltext, das ist unser Unterthema, die Liebe ist größer als alles. Und wir lesen hier aus 1. Korinther Kapitel 13, die Verse 1 bis 3. Da füge ich nachher noch ein paar Worte dran, die nicht eingeblendet werden. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Mit anderen Worten, dann bin ich nur eine Geräuschkulisse. Und wenn ich Weissagung, sprich prophetische Rede hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Und sie duldet alles. Sie hält allem stand. Und dann schließt Paulus seine Worte so ab. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Was für großartige Worte. Was für ein wunderbares Ideal. Und wenn wir das so auf uns wirken lassen, dann könnte man sich schon fragen, in was für einer Welt könnten wir leben? In was für einer Welt könnten wir leben, wenn wir Menschen, und natürlich angefangen bei uns, die wir uns Christen nennen, diese Worte wenigstens im Ansatz in die Umsetzung bringen würden? Was für einen Einfluss könnten wir nehmen auf unsere Gesellschaft, auf unser Umfeld, in unseren Firmen, in unseren Familien, Verwandtschaft, Freundeskreisen? Was für einen Einfluss könnten wir nehmen? Nun, der Apostel Paulus schreibt an eine Gemeinde in Korinth. Es war eine Gemeinde, die unter ziemlichen Spannungen stand. Die haben nicht alle am gleichen Strang gezogen. Da hatte jeder so seine Spezialitäten, Dinge, worauf sie Wert gelegt haben. Und ich glaube, der Paulus befürchtete, dass die Gemeinde sich spalten würde und dass daraus mehrere Gruppen entstehen würden. Da gab es Leute, die haben den Petrus als Apostel bevorzugt. Der Petrus, das ist der Apostel Jesu Christi, der 3 Jahre mit Jesus unterwegs war. Was für ein gewaltiger Prediger. Und dann gab es andere, die sagten, ja, Petrus war schon okay, der Kerl. Aber der Paulus, der hat die richtige Erkenntnis. Wenn der predigt, dann versteht man plötzlich alles. Die Erkenntnis. Und dann waren da noch die Apollos-Anhänger. Apollos war wohl einer, der griechischen Hintergrund hatte. Und sagen, na, der Paulus und der Petrus, die mögen ja ganz nett sein, aber dieser Apollos, der die griechische Weisheit mit dem Evangelium verbindet, was für ein Mann Gottes. Ich glaube, das kennen wir auch. Wir haben schon auch bevorzugte Prediger, ne? Wenn wir so auf YouTube unterwegs sind, dann der eine hört den, der andere hört den, der andere hört jenen. Ja, wisst ihr, dann gab es aber auch noch die Oberfrommis, ne? Sagen, die mit ihren Petrus und Apollos und Paulus. Ich bin des Christus, ne? Wir nur Christus. Und zu allen Zeiten der Kirchengeschichte gab es die unterschiedlichsten Christenbewegungen, Gruppierungen, die unterschiedlichsten Schwerpunkte gesetzt haben, und das findest du auch in einer Ortsgemeinde schon immer. Da gibt es alle möglichen Schattierungen, da gibt es beispielsweise die Glaubenschristen. Doch aus der Ecke komme ich so ein bisschen her. Du musst einfach nur Glauben haben, dann wirst du schon gesund. Und dann wird Gott dich mit Wohlstand segnen und dir alles Mögliche Gute tun. Du musst einfach nur glauben. Und dann gibt es dann noch die anderen, die eher so die Charismatiker sind, die sagen, nein, 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 es macht alles der Heilige Geist und die Gaben. Und dann hast du die Worship-Christen, oh, die Anbetung, nur die Anbetung zählt. Und dann hast du die Erkenntnischristen. Das brauchen wir alles nicht. Wir müssen nur das Wort studieren und die richtige Erkenntnis bekommen. Und dann hast du die Gerechtigkeitschristen, die dann sagen, oh, es ist völlig egal, wie du lebst. Du bist gerecht in dem Herrn. Und dann hast du die Evangelisationschristen, die sagen, das braucht es alles nicht. Wir müssen die Botschaft von Jesus rausbringen, Evangelium verkündigen. Und dann treten die Sozialchristen auf und sagen, was hilft es denn, das Evangelium zu predigen, wenn wir den Armen nicht dienen und Gutes tun? Und wisst ihr, alles, was ich hier gesagt habe, ist alles richtig. Und es ist alles biblisch. Es besteht manchmal die Gefahr, und so sind wir manchmal unterwegs, dass wir uns einseitig auf irgendwelche Dinge fokussieren, die alle richtig sind, aber dafür andere Dinge komplett außer Acht lassen. Dabei sollten wir das eine tun und das andere nicht lassen. Und Paulus, der hat das erahnt, und Gott wusste, wie wir Menschen unterwegs sind. Deswegen hat er gesagt, Es gibt einen gemeinsamen Schwerpunkt für uns alle. Das ist die Liebe Gottes. Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand und unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Wer das tut, erfüllt das Gesetz und die Propheten, der lebt in all dem. Dann kannst du Charismatiker sein und Glaubensheld und Worship-Christ und Gerechtigkeitschrist und was auch immer alles. Du kannst das dann alles sein, wenn du von der Liebe regiert wirst. Von der Liebe Gottes, die in unser Herz ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes ist größer als Glaube. Wir haben ja davon gelesen, dass diese drei Dinge bleiben, Glaube und Hoffnung und Liebe, aber die Liebe ist die größte unter diesen dreien. Und der Paulus lehrt uns im Galaterbrief, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein. Vielleicht können wir jetzt einfach mal was anderes einfügen. Gilt weder Glaubenschrist noch Evangelistenchrist, Worshipchrist und sonstig Christ. All das ist unwichtig, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Das heißt, der Glaube bekommt seine Wirksamkeit, seine Auswirkungen durch die Liebe, die von Gott in uns drinne ist. Und wenn du eine Taschenlampe nimmst, und wir alle haben ja Taschenlampe, jeder, der ein Handy hat, der hat auch eine Taschenlampe, man muss ja nicht mehr extra eine haben, die funktioniert aber nur, wenn der Akku geladen ist. Das Licht kann nur leuchten, wenn sie mit der Energiequelle verbunden ist. Und Jesus hat ja auch zu uns gesagt, dass wir das Licht der Welt sind. Aber wir leuchten nicht von selbst, sondern wir müssen mit der Quelle verbunden sein, die Jesus Christus ist. Seine Kraft, seine Liebe muss durch uns fließen, damit wir wirksam werden können in dieser Welt. Du kannst auch dein Auto nicht fahren, wenn es nicht vorher mit Kraftstoff betankt ist, aus dem der Motor seine Energie bezieht und dann fahren kann. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt ingenieurstechnisch richtig ausgedrückt habe. Ich bin nun mal keiner, aber ich weiß, dass ich tanken muss, wenn ich Auto fahren will. Ja, geht nicht ohne. Ja, das ist die Energiequelle, die wir haben. Also in Christus hat durch Liebe wirksamer Glaube Kraft. Ohne Liebe hat der Glaube keine Kraft, wird nicht wirksam, dann wird er zu einem Dogma, mit dem ich einen anderen erschlage. Die Liebe ist größer als Kraftwirkungen. Als Kraftwirkungen und Geistesgaben. Das ist gefährlich, als Pfingstler sowas zu sagen. Ne? Ich bin Pastor einer Pfingstkirche und glaube von ganzem Herzen an den Heiligen Geist und an seine Gaben. Und jetzt komme ich daher und sage, die Liebe ist aber größer als die Kraftwirkungen und Geistesgaben. Nun, in Kapitel 12 spricht Paulus über die Geistesgaben, über ihre Kraft, über ihre Wirkungen und wie wichtig es ist, dass jeder diese Kraftgaben empfängt und empfangen darf und auch gebrauchen darf. Du darfst das, das ist wichtig. Und er ist auch darauf aus und sagt, ich will, dass ihr in Bezug auf die geistlichen Gaben nicht ohne Kenntnis seid. Gott will, dass du Bescheid weißt. Und wisst ihr, ich bin immer wieder überrascht, und das, obwohl wir hier in einer Pfingstkirche sind, und ich Menschen frage, weißt du eigentlich, wie viele Geistesgaben es gibt? Dann kriegen die vielleicht 2 oder 3 zusammen. Das heißt, du hast keine Kenntnis. Und Gott hat gesagt, du sollst Kenntnis haben über die Gaben. Er will, dass du Bescheid weißt. Lies mal nach in 1. Korinther Kapitel 12. Und dann sag, Herr, gib sie mir alle. Ja. Aber sie werden ihre Wirkung verfehlen, wenn wir sie nicht in der Liebe Gottes gebrauchen. Wenn wir nicht in der Liebe leben und handeln. Und das, manchmal ist das so ein Spannungsfeld. Es bedeutet nicht, dass Geistesgaben nicht wichtig wären, ganz im Gegenteil. Denn es geht nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen. In 1. Korinther Kapitel 14, Vers 1 sagt Paulus Folgendes: Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch, eifrig um die Geisteswirkungen. Also Gott will, dass wir beides haben. Erfüllt sind von seiner Liebe und gleichzeitig uns darum bemühen, die Gaben zu kennen, zu wissen, was das ist, zu erleben, zu empfangen und entsprechend zu handeln. Die Gaben dienen natürlich nicht dem Selbstzweck. Die bilden nicht irgendwie so einen Orden an meiner Jacke, ja, wo ich sage, ah, das ist jetzt hier, der die prophetische Rede hat, das ist der hier die Gaben der Heilungen hat, das ist der die Gaben der Geisterunterscheidung, oh, das ist der mit der Zungenrede und mit der Auslegung. Und dann fühlen wir uns wichtiger als andere. All das wird wirklich zu nichts, wenn wir nicht in der Liebe sind. Sie dienen nicht dem Selbstzweck, sondern der Erbauung der Gemeinde. Und sie sind, wenn alles menschlichen Helfen irgendwo ausgeschöpft ist, sind sie ein wunderbares Werkzeug, kraftvolles Werkzeug der Liebe Gottes. Wo aber Geistesgaben ohne Liebe praktiziert werden, bleibt der Ausübende ohne Lohn. Die Geistesgaben werden nicht entwertet, weil sie ihren Wert durch den Geber haben und nicht durch den, der sie praktiziert. Es ist wichtig für uns, das zu verstehen. Was sagt denn Paulus? Irgendwie bin ich jetzt hier woanders, ne? Nein, der Vers ist plötzlich weg. Okay, dann lese ich ihn eben so vor. 1. Korinther 13, Vers 2. Wenn ich prophetische Rede hätte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Die prophetische Gabe bleibt die prophetische Gabe. Aber wenn ich sie ohne Liebe praktiziere, dann bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte, mein Leib verbrennen ließe, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Und was sagt Jesus noch zu diesem Thema, was unsere Motive betrifft? Handeln wir in dem Motiv der Liebe, ja oder nein? Und Jesus sagt im Rahmen der Bergpredigt, wenn du gibst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Denn dein Vater, der in das Verborgene sieht, der wird es dir belohnen. Und wenn du betest, dann tu es im Verborgenen. Denn dein Vater, der im Verborgenen sieht, der wird dich dafür belohnen. Wenn du fastest, dann stelle dich nicht zur Schau, sondern wasche dein Gesicht. Denn der Vater im Himmel sieht das Verborgene. Wir können in allen Dingen auch die falschen Motive haben. Und dann hat den Lohn dann schon immer erhalten, sagt Jesus. Den Himmelslohn verspielt. Die Liebe ist größer als Erkenntnis. Erkenntnis ohne Liebe bringt Spaltung und Uneinheit in die Gemeinde und ist Nährboden für Stolz und Besserwisserei. Wir alle haben Erkenntnis, sagt der Apostel Paulus. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Und da könnte man ja jetzt sagen, das ist ja super. Genau darum geht es. Es geht einfach um die Liebe. Die Liebe ist alles. Wir brauchen keine Erkenntnis. Das ist wieder das Kind mit dem Bade ausgegossen, wie man so schön sagt. Im Gegenteil, Erkenntnis ist super wichtig. Es ist super wichtig, dass wir lernen, uns auf Gottes Wort einzulassen, uns vom Heiligen Geist führen zu lassen, Gottes Wort zu verstehen und zu erkennen, was er uns sagen will, wer Jesus Christus ist und was die Bibel über ihn zu sagen hat, was er, als er am Kreuz für die Sünden der ganzen Welt, als er da starb, was er da getan hat für uns. Das zu erkennen, das zu verstehen, das zu verinnerlichen, Erkenntnis ist eben super wichtig. Was sagt Jesus in Johannes Kapitel 8? Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wer aber Erkenntnis groß schreibt und die Liebe klein schreibt, da beginnen die Religionskriege. Heute haben wir vielleicht unter den Christen keine Religionskriege. Wir verbrennen auch keine Ketzer oder Hexen, ja. Aber es können Spaltungen entstehen, Verbitterungen, Verletzungen, Spaltungen. Leute werden auseinandergetrieben wegen Erkenntnisfragen und man sich mit seiner Erkenntnis vor anderen aufbläht. anstatt den anderen einfach in Liebe anzunehmen, in seiner Erkenntnis, die vielleicht ein bisschen anders ist als meine. Und ich provoziere auch uns selbst ein bisschen. Wir so als Pfingstkirche hier, wir haben ja selbstverständlich die richtige Erkenntnis über den Heiligen Geist und die Gaben. Wir haben selbstverständlich die richtige Erkenntnis über die Taufe. Würden die Baptisten, das heißt ja auf Deutsch taufen, sagen, ja, unsere Erkenntnis über die Taufe ist vielleicht noch ein bisschen tiefer als eure. Wir haben das richtige Verständnis und die Erkenntnis über das Abendmahl. Und du könntest die Liste endlos fortsetzen, wo wir denken, dass wir die richtige Erkenntnis hätten. Und es gibt so viele Gruppen und Trennungen und Richtungen. Und die Frage ist, hat Jesus das so gewollt? Jesus wollte eine Braut und hat heute ein Harem. Ein Harem von theologischen Besserwissern, ja. Wusstet ihr, dass es weltweit ca. 40.000 Denominationen gibt? Und alle sagen, die Bibel ist doch eindeutig. Das sagen auch sehr zweifelhafte Gruppen. Wenn wir auf dem Weg der Liebe sind, dann können wir auch mit Erkenntnis gut umgehen, ohne uns gegenseitig den Glaubenskrieg zu erklären. Ich erinnere mich an einen Mann, der kam aus einem anderen Land nach Deutschland und dort lebten sie eine ganz andere christliche Tradition als hier in Deutschland, vor allem unter den Freikirchen. Und er kam und als er in die Gemeinden kam und sah beispielsweise, wie die Frauen gekleidet sind, und wie die Männer sich gebären und dass die da nicht mit Anzug rumlaufen und ich weiß nicht, was er so alles gedacht hat. Und er erzählte mir, dass er dachte, das sind keine Christen. Das kann nicht sein. So sieht ein Christ nicht aus. So eine Musik machen Christen nicht. Und was auch immer er so alles gedacht hat. Und nach Jahren eines Prozesses, den Gott auch mit ihm ging, merkte, oh, die lieben ja Jesus. Die machen zwar Dinge ganz anders, als ich denke, aber die scheinen doch Jesus zu lieben. Und hat sich mehr und mehr mit der andersartigen Ausleben des Glaubens angefreundet. Und er dachte, die Bibel ist eindeutig. Da gibt es eine christliche Gruppe, die nennt sich die Heilsarmee. Vielleicht kennt die der eine oder andere von euch, so vom Namen her. Allein schon beim Wort Armee, da ist mir es irgendwie anders, ja. Wie kann man sich nur so nennen, würde ich vielleicht fragen. Ihr Kampf, und deswegen nennen sich Armee, gilt dem Elend der Welt. Sie arbeiten viel mit Suppenküchen, Kleiderläden, Sozialberatung und vieles andere mehr. Gegründet wurde diese Gruppe von einem William Booth 1865 und es ging immer um die Armen, um die Slums, um die Säufer, um die Kaputten, um die Süchtigen, um die Ausgestoßenen dieser Gesellschaft. Die Heilsarmee, die hat so einen General, ne? Weltweit ein General. Die Katholiken nennen den Papst. Beim BFP sagen wir Präses. Ja. Es gibt die unterschiedlichsten Bezeichnungen. 17.000 Offiziere in 131 Ländern. Wir würden vielleicht Pastoren dazu sagen. Und die sind auf der Straße. Ihr Auftrag sind die Armen, die Schwachen und Kaputten. Das steht bei ihnen ganz vorne. Und irgendwann mal kommt auch Gottesdienst und Worship und so, wie wir uns aufstellen, ja. Die machen das alles ganz anders als wir. Wisst ihr, ich glaube, dass jede christliche Denomination ihren von Gott gegebenen Schwerpunkt und Auftrag hat. Und alle zusammen bilden wir den Leib Christi, seine Braut. Alle zusammen. Ich sage nicht, oh, wir nennen uns jetzt um und heißen jetzt auch Heilsarmee. Oder machen die Dinge genauso wie sie. In unseren Kreisen sehen wir viel stärker den Auftrag der Evangelisation. Persönliche Evangelisation. Dienst in den Gaben und der Kraft des Heiligen Geistes. Da sehen wir so unsere Schwerpunkte. Auch gemeinsam Gottesdienst zu feiern, gemeinsam Abendmahl zu feiern, gemeinsam Anbetung gestalten. Da sehen wir so unseren Auftrag und unsere Schwerpunkte drin. Aber die sind einfach anders. Und wir dürfen von ihnen lernen. Und von der evangelischen Kirche, da gibt es so eine Website, ein Portal, wo man Fragen stellen kann. Und dort stellt einer folgende Frage: Herr Pfarrer, wieso, weshalb und warum gehört die Heilsarmee zur ACK? Die ACK ist die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Die taufen nicht und feiern auch kein Abendmahl. Also können sie doch auch nicht dazugehören. Was sagen wir dazu? Was sage ich dazu? Nichts. Es geht mich nichts an. Jeder ist für sich selbst vor Gott verantwortlich. Wir als City Church und auch als Pfingstbewegung werden für unser Handeln oder Nichthandeln bei Gott Rechenschaft geben und sie für ihres. Wir sind nicht dafür da, die anderen zu beurteilen. Wir haben genug vor der Tür rumliegen, wo wir was zum Kehren haben. Aber was sieht man dort bei der Heilsarmee? Man sieht Menschen, die Jesus lieben. Und sie geben ihr Leben für die Armen. Und da sage ich, wow, da können wir etwas davon lernen. Und sie können genauso Dinge auch von uns lernen. Über den Heiligen Geist, über die Gaben, über Gottesdienst, Abendmahl feiern, taufen und so weiter. Wir können voneinander lernen und voneinander profitieren. Erkenntnis ist Stückwerk. Keiner hat alles und niemand hat nichts. Und dieser Satz gefällt mir von Augustinus, und er war kein Pfingstler. Aber es ist so wahr. Im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit und in allem die Liebe. Was ist denn das Wesentliche? Das Wesentliche ist die Liebe, und das Wesentliche ist Jesus Christus, und das Wesentliche ist das Wort vom Kreuz. Die Botschaft, dass unser Herr Jesus Christus aus lauter Liebe für uns den Himmel verlassen hat und an einem Kreuz für meine Sünden zu sterben. Und wenn nur ich der einzige Sünder auf Gottes Erdboden gewesen wäre, wäre er nur für mich gekommen. Und wenn du der einzige Sünder auf Gottes Erdboden gewesen wärst, dann wäre er nur für dich um deinetwillen gekommen, weil die Liebe ihn getrieben hat. Die hat ihn getrieben zum Handeln, zu kommen und diesen Weg zu gehen aus lauter Liebe. Wir können es nicht oft genug betonen, unser Herr Jesus Christus und seine Liebe und unsere Liebe zu ihm und zum Nächsten, das ist das Wesentliche. In vielen anderen Fragen kann man unterschiedlichster Sichtweise sein. Und wisst ihr, ich bin, glaube ich, seit ungefähr 10 Jahren oder so hier in Ingolstadt im Vorstand der ACK, der Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen. Und ganz ehrlich, bei so manchen Diskussionen sind mir die Nackenhaare zu Berge gestanden. Ja? Aber ich konnte noch keinem einzigen nachweisen, dass er nicht Jesus lieben würde. Das ist das, was ich daraus gelernt habe. Hat ein paar Jahre gedauert, aber irgendwann habe ich es doch gelernt. Und wisst ihr, was ich so wahrnehme? Selbst so manche, die mit mir und meiner Art zu glauben ein echtes Problem haben, die mögen mich jetzt. Ja, da tun sich manche echt schwer, so mit Zungenrede und so, ist verdächtig. Ja. Aber in der Zwischenzeit haben sie auch gemerkt, oh, sogar der Pfingstler liebt Jesus. Hätten wir nicht gedacht. Ne? Die Person, die neben dir sitzt, die du vielleicht gar nicht so gut kennst. Ich glaube, dass die meisten hier drinnen Jesus schon kennen und Jesus lieb haben. und das vielleicht völlig anders ausdrücken als du. Die Liebe ist größer als Gerechtigkeit. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden bedecken. Das finde ich jetzt schon interessant. Ne? Ich dachte immer, das Blut Jesu Christi bedeckt alle Sünden. Ja, das sowieso. Aber wir können aneinander schuldig werden. Und wenn wir lernen, einander zu lieben, dann müssen wir nicht auf jeder Sünde rumhacken. Wisst ihr, ich bin auch völlig vollkommen überzeugt, wenn ich sündige, dann merke ich das schon. Da ist der Heilige Geist da. Und die meisten, würde ich sagen, merken das hier auch. Wenn sie was tun, was Gott nicht will, dann regt sich da in uns was. Klar dürfen wir uns auch manchmal gegenseitig ermahnen. Auch das gehört dazu. Gerechtigkeit fragt nach Tatsachen. Liebe fragt nach Ursachen. Warum ist diese Welt so, wie sie ist? Was ist da los? Die Ursache für alles Leid, für alle Ungerechtigkeit, für allen Hass, für alle Gewalt, für alles Böse, das die Menschen tun, ist die Sünde. Das ist nicht von allein passiert. Und Gottes Antwort auf die Sünde und Boshaftigkeit und Ungerechtigkeit dieser Welt ist seine Liebe, die ihn dazu trieb, sein Leben am Kreuz zu geben. Ein Beispiel aus dem Johannesevangelium. Da ist eine Frau, die wird auf frischer Tat dabei erwischt, wie sie die Ehe bricht. Und nach dem mosaischen Gesetz stand auf Ehebruch die Todesstrafe. Undenkbar für uns heute hier in unserer Gesellschaft. Aber das macht doch jeder. Ja? Nein, Gottes Urteil ist Todesstrafe auf Ehebruch. Und dann bringen sie diese Frau zu Jesus und man fragt sich, wenn man das so liest, wo ist eigentlich der Mann? Habt ihr euch das schon mal gefragt, als ihr die Geschichte gelesen habt? Wo ist eigentlich der Mann? Weil wenn du die Ehe brechen willst, dann brauchst du schon zwei Leute, ne? Aber offensichtlich, vielleicht war der Mann ja auch ein hohes Mitglied der Gesellschaft und dann hat man das schnell mal irgendwie unter den Teppich gekehrt und dachte jetzt, die Frau, die muss dafür leiden. Die ist mit so kurzen Röcken rumgelaufen oder was weiß ich. Also ist die Frau auf jeden Fall schuld. Und sie wollen Jesus herausfordern, was soll mit ihr geschehen? Wäre doch interessant, mal zu wissen, dass Jesus bückt sich und schreibt auf die Erde, in den Sand, was er da wohl hingeschrieben hat. Ne? Im Himmel werden wir das alle erfahren, was er da in den Sand geschrieben hat. Auf jeden Fall steht er dann irgendwann auf, nachdem wir nicht aufhören, zu sagen, ja, was sagst jetzt du dazu? Und seine Antwort ist, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Hier wird niemand gesteinigt. Das bedeutet nicht, dass Jesus Liberalist ist und die Sünde einfach unter den Teppich geht, ist ja nicht so schlimm, geh mal wieder. Ne? Nein, geh hin in Frieden, aber sündige nicht mehr. Er nennt es bei dem Namen. Geh hin und sündige nicht mehr. Liebe, wie sie Jesus hat und uns geben will, die bewahrt uns vor eiskalter Richtigkeit und Gesetzlichkeit. Wir wissen alle, was richtig ist und wissen alle, wie ein guter Christ zu sein hat. Die Gerechtigkeit wird nicht unter den Teppich gekehrt. Sünde wird Sünde genannt. Die Sache ist nur die, wenn Gerechtigkeit vorne steht und die Liebe hinten, dann mutieren auch wir zu Pharisäern. Die Liebe wird die Sünde niemals unter den Teppich kehren. Nein, sie sucht die Aufarbeitung, sie sucht die Sühne von Schuld und sie sucht die Versöhnung. Und durch Jesus Christus sind wir mit Gott versöhnt. Die Sünde wurde aufgearbeitet. Am Kreuz ist der Punkt in der Geschichte dieser Welt nach dem Sündenfall erreicht, wo die Liebe und die Gerechtigkeit Gottes nicht mehr im Widerspruch zueinander stehen. Was für ein Geheimnis! Gott ist Liebe, aber Gott ist auch absolute Gerechtigkeit. Die Liebe möchte bewahren, die Gerechtigkeit möchte das Gericht üben. Und so hat Gott das Gericht auf seinen Sohn Jesus Christus gelegt. Und er hat die Strafe für die Sünden der ganzen Welt bezahlt. Es ist bezahlt. Die drei wichtigsten Worte des Neuen Testamentes lauten: Es ist vollbracht. Das ist eine wichtige Erkenntnis, ne? Eine sehr wichtige Erkenntnis. Es ist vollbracht durch Jesus Christus. Dem kannst du nichts hinzuzufügen, außer dem einen, dem zu glauben. Dem wirklich im Glauben zu nehmen, was er uns anbietet. Jeder trägt andere Ideale in sich, wie die perfekte Gemeinde auszusehen hat. Ihr könnt gerne schon auf die Bühne kommen. Jeder trägt andere Ideale in sich, wie die perfekte Gemeinde aussehen sollte. Wir müssen jedoch die Gemeinde selbst mehr lieben als alle unsere persönlichen Ideale. Liebe die Gemeinde mehr als alle deine Ideale, die du von Gemeinde hast. Liebe die Gemeinde mehr als deine persönliche Erkenntnis. Liebe die Gemeinde mehr als deine persönliche Theologie. Dietrich Bonhoeffer hat einmal eine ziemlich harte Aussage getroffen. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft, und ob er es noch so ehrlich und noch so ernsthaft und hingegeben meinte. Deswegen liebe die Gemeinde mehr als dein Ideal. Liebe die Gemeinde mehr als deine Erkenntnis. Ich finde es ganz toll, dass wir so unterschiedlich sind hier. Es sind Menschen hier, die aus allen möglichen Ländern kommen und hier in Deutschland eine Heimat gefunden haben. Es sind ältere Menschen da. Es sind jüngere Menschen da. Es sind Familien da. So unterschiedliche Persönlichkeiten. Und wir alle tragen so unsere Päckchen mit uns rum. Wir sind in eine Familie durch Gott hineingeboren worden. Und wie im natürlichen Bereich, ich bin in eine Familie hineingeboren worden, die ich mir nicht ausgesucht habe. Ich war dann einfach da und habe 6 Geschwister gehabt. Wir waren 5 Jungs und 2 Mädchen. Da ging es zu in der Bude, das sage ich euch. Ne? Allein schon beim Kampf um das größere Ei am Frühstückstisch. Ne? Und all diese Sachen, die eben zur Kindheit auch dazugehören. Der blöde kleine Bruder, der immer alles kriegt, ja. Und all diese Dinge. All das bringen wir auch in die Gemeinde mit. Fühlen uns manchmal benachteiligt. Oder denken, jemand denkt schlecht über uns, ne? Da erinnere ich mich an die Predigt von Daniel. Was die anderen jetzt von mir denken könnten. Das geht mich gar nichts an. Sollen doch denken, was sie wollen. Ich bin nicht für das Denken anderer Leute verantwortlich, sondern ich bin für mein eigenes Denken verantwortlich. Was geht da oben ab? Und allein die Vorstellung, alles, was ich heute schon so gedacht habe, würde an einer Schrift, an einer Wand erscheinen und ihr könntet es alle lesen. Könnte man deine Gedanken, müsstest du dich, könnte man die alle lesen und müsstest du dich dann schämen? So manche Dinge gehen uns durch unseren Kopf durch, die nicht gut sind. Und wir sind immer mit den Fehlern anderer Menschen beschäftigt. Kennt ihr den Spruch? Ein jeder kehre vor seiner eigenen Tür, da hat er Dreck genug dafür. Der Nachbar hat schon wieder keine Kehrwoche gemacht, ja? Mach du deine. Der ist für seine eigene Tür verantwortlich. Da muss ich nicht drüber urteilen. Lasst uns aufstehen.